Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Zu Beginn lesen wir aus 1. Johannes 2, Vers 18. Da kommen wir schon richtig ins Thema rein. Kindlein, es ist letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern weil ihr sie wisst und dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Zunächst mal bis hierhin. Es ist bestimmt für manche eine Überraschung zu hören, dass das Wort Antichrist kein einziges Mal in der Offenbarung vorkommt. Auch nicht in den Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, 12 kleine Propheten. Der Ausdruck Antichrist kommt da nirgends vor. Nur im 1. und im 2. Johannesbrief. Und jetzt gleich eine Klärung für diesen Begriff Antichrist. Auf dem Skript habe ich hingeschrieben, wo das Wort überall vorkommt. 1. Johannes 2, 18, 22, 23 haben wir gelesen. Dann auch noch Kapitel 4, Vers 3 und eben noch in 2. Johannes, dort in Vers 7. Das Wort Christos, in dem Wort Antichristos, so steht das da im griechischen Text. Christus heißt Messias auf Griechisch. Der Gesalbte, und gemeint ist der verheißene Erlöser, der König, Priester und Prophet in einer Person sein wird. Nun, Antichristos heißt der, der gegen den Christus ist. Also der Feind. Darum hat man das auch in den hebräischen Übersetzungen des Neuen Testaments hat man das übersetzt mit Zar Mashiach. Es gibt das Wort Anti, gibt es auf Hebräisch nicht. Dann hat man übersetzt Zar Mashiach, das heißt Feind des Messias. Oder Zorer Mashiach, der so feindlich gegen den Messias ist. Das übersetzt diese erste Bedeutung, Anti, im Sinn von gegen. Aber Anti bedeutet auch anstelle von. Zum Beispiel in Matthäus 2, wo Herodes der Große beschrieben wird, wie er, der Kindermörder von Bethlehem, gestorben war. Und dann wurde sein Sohn, also einer seiner Söhne, an seiner Stadt König. Und an seiner Stadt im Griechischen ist Anti. Anstelle von. Und darum kann Antichristos, Antichrist auch bedeuten, der, der sich an die Stelle des Christus, des Messias, setzt. Also der anstatt Messias. Der, der sich ausgibt, er sei der verheißene Erlöser. Es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Bedeutungen festhält. Und nun, Johannes sagt hier, Kindlein. Ich weiß, in manchen Übersetzungen steht da nur Kinder. Aber es ist effektiv das Wort im Griechischen, das bedeutet ein kleines Kind, Kindlein. Es ist ja so, alle Gläubigen, die im 1. Johannesbrief angesprochen werden, die werden genannt Kinder. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sie werden Kinder genannt und auch an anderer Stelle. Zum Beispiel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber die Kinder Gottes werden aufgegliedert in drei Gruppen im 1. Johannesbrief. Sie werden genannt Väter, 2 Vers 13 zum Beispiel. Ich schreibe euch Väter. Und dann sagt er in Vers 13b, Jünglinge. Ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann Vers 14, ich schreibe euch Kindlein, nicht Kinder. Also nicht das gleiche Wort wie 2 Vers 1 oder wie 3 Vers 2, sondern Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Das sind drei Wachstumsstufen der Gläubigen. Wenn man sich bekehrt, ist man zuerst ein Kindlein. Und dann nimmt man zu im Glauben, im Verständnis, in der Freudigkeit der Nachfolge, und dann wird man ein Jüngling. Und schließlich wird man ein Vater im Glauben. Und jetzt ist es interessant, die ganze Sache mit dem Antichristen ist hier gerichtet an die Kindlein. Das bedeutet, dass also Johannes davon ausgeht, dass frisch Bekehrte auch über dieses Thema unterrichtet werden. Nicht wahr? Es gibt manche, die denken, ja, Prophetie und Offenbarung und Jesaja und so weiter, das ist für vielleicht ganz Fortgeschrittene oder noch eher für gewisse, die haben so ein Steckenpferd, Prophetie. Falsch. Johannes sagt sogar mit einer Selbstverständlichkeit in diesem Rundschreiben, das war ja nicht an eine Gemeinde gerichtet, 1. Johannes, sondern ein Rundschreiben, Kindlein, es ist letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Also geht davon aus, die haben das alle schon mitbekommen, sind so unterwiesen worden. Und das hat natürlich den Titel gegeben, den wir heute haben, der Antichrist kommt. Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Da wird also von einer ganz bestimmten Person gesprochen, die kommen wird. Das ist nicht irgendwie ein Geist, eine Bewegung, ein Gefühl, sondern eine bestimmte Person, die kommen wird. Und dann sagt er aber, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Der erste Johannesbrief wurde geschrieben, weil es damals in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts viele, viele Irrlehrer gab. Und dann Christen, die haben begonnen, die Gottheit Christi zu leugnen. Haben den Sohn angegriffen. Und damit haben sie auch geleugnet, dass der Vater von Ewigkeit her sein Vater ist. Dass er von Ewigkeit her der Sohn ist, der bei dem Vater war, wie der Herr Jesus sagt in Johannes 17, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor Grundlegung der Welt. Da sehen wir etwas von dieser ewigen Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes, schon bevor das Universum überhaupt erschaffen war. Und diese Gnostiker, so hieß diese Bewegung, diese Irrlehrerbewegung, die haben das alles angegriffen. Und nun sagt Johannes, jetzt schon gibt es viele Antichristen. In dem Sinn, die sich gegen Christus, die Person des Herrn Jesus angreifen. Und diese jungen Gläubigen warnt er vor diesen Leuten. Und er sagt, die sind von uns ausgegangen. Die waren alle in den Reihen der Gläubigen. Und plötzlich haben sie neue Ideen bekommen. Und er sagt aber, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Also der Heilige Geist, er kann euch bewahren und kann euch das richtige Verständnis immer geben und gibt es auch, hat es auch gegeben. Und dann wird eben auch erklärt in Vers 22, der sich gegen Christus wendet, der Antichrist, das ist der den Vater und den Sohn leugnet. Im Gegensatz dazu kann man den wahren Gläubigen erkennen. Das ist einer, der eben den Sohn bekennt und dann hat er auch den Vater. Der sich zu dem Herrn Jesus als ewiger Sohn, ewiger Gott bekennt. Und so hat man auch den Vater. Jetzt ist es so. Johannes schreibt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Und jetzt sagen manche, also Johannes hat schon geglaubt, dass das die Endzeit sei. Um das Jahr 90 herum, als der Brief geschrieben wurde. Ja, darum gibt es ja Leute, die sagen, ach, was habt ihr da mit Endzeit? Wir leben heute in der Endzeit. Seit 2000 Jahren ist Endzeit. Seit Jesus Christus gekommen ist. Ja, wieso? Ja, eben, er schreibt ja da, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Nun, dann wird noch angeführt Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und dann sagen sie, seht ihr da? Da steht doch am Ende der Tage. Und das ist ja in Daniel 8 ein Ausdruck für die Endzeit. Und hier wird gesagt, dass also mit dem, dass Jesus Christus gekommen ist vor 2000 Jahren, da hat die Endzeit begonnen, am Ende der Tage. Was kann man da sagen? Da kann man nur sagen, genauer lesen. Wieso? Steht ja Ende dieser Tage. Ja, in Daniel und anderen Stellen, wo über Endzeit gesprochen wird, wird der Ausdruck gebraucht, am Ende der Tage. Aber hier steht, am Ende dieser Tage. Und zwar sagt hier der Hebräerbrief, ehemals, also im Alten Testament, hat Gott zu den Vätern Israels geredet durch die Propheten. Und jetzt, am Ende dieser Tage, das sind die Tage, während derer die Propheten des Alten Testaments gesprochen haben, ist der Messias gekommen. Das heißt, das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren war der Abschluss des Alten Testaments. Und darum ist wichtig, hier steht nicht am Ende der Tage, sondern am Ende dieser Tage, wo die Propheten gesprochen haben. Und immer wenn der Ausdruck gebraucht wird, am Ende der Tage oder am Ende der Jahre oder in den letzten Tagen, dann ist wirklich gemeint Endzeit. Und zwar die Zeit, wenn das jüdische Volk heimkehrt aus allen Völkern und zurückkehrt ins Land der Väter. Das ist Endzeit. Ich kann das kurz zeigen in Hesekiel 38. Da wird noch ein zukünftiger Angriff auf Israel aus dem äußersten Norden beschrieben. Und in dem Zusammenhang heißt es in Hesekiel 38, Vers 8. Gott spricht zu diesem Feind im Norden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen. Am Ende der Jahre ist ein anderer Ausdruck für am Ende der Tage. Da wird dann parallel verwendet in Vers 16 hier. Sieht man das in Vers 16 in der Mitte? Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde gegen mein Land. Also am Ende der Jahre, am Ende der Tage ist ein Ausdruck für Endzeit. Und nun, was heißt es hier? Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist. Das aus vielen Völkern gesammelt ist auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern. Und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Hier wird über Israel gesprochen, das wieder gesammelt ist aus den Völkern heraus, und zwar ins Land Israel, auf die Berge Israels. Und noch eine Pointe. Die Berge Israels befinden sich hauptsächlich im sogenannten besetzten Westjordanland. Das ist nämlich das Hauptgebiet der Bergkette in Israel. Und seit 1967, Sechstagekrieg, haben Israelis auch begonnen, die Berge Israels zu besiedeln. Also das ist die Endzeit. Gesammelt aus allen Völkern. In der Zwischenzeit ist das Land Israel eine Öde geworden, nicht wahr? Steht hier. Das Land ist vom Schwert, also vom Krieg, wiederhergestellt. Und sie sind gesammelt auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und wirklich, das Land Israel war 2000 Jahre verödet. Und ab 1882, da kam die erste Einwanderungswelle von Juden in großer Menge. Und dann 1904 die zweite Welle. Und dann die dritte, die vierte und so weiter. Bis heute 3 Millionen sind zurückgekehrt. Und darum können wir sagen, wir sind in der Endzeit seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat das jüdische Volk begonnen, zurückzukehren ins Land der Vorfahren. Ja, aber jetzt sagt immer noch einer. Aber hier steht, Kindlein, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Also Johannes meinte, er lebe in der letzten Stunde. Genau lesen ist der Schlüssel. Und hier auch eine genaue Übersetzung. Die Elberfelder, für die eine haben, achtet genau darauf, da steht Kindlein, so in der alten Übersetzung, Kindlein, es ist, und jetzt die ist kursiv gesetzt. Damit drückten die Übersetzer der alten Elberfelder aus, dass der bestimmte Artikel im Griechischen fehlt. Darum habe ich schon am Anfang beim Vorlesen eben nicht gelesen, Kindlein, es ist die letzte Stunde, sondern es ist letzte Stunde. Und wenn der Artikel im Griechischen fehlt, bedeutet das unter anderem, gemäß der Grammatik, dass die Betonung auf den Charakter einer Sache gelegt wird. Also der Sinn ist, Kindlein, es ist letzte Stunde. Das heißt, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Aber jetzt sind schon ganz viele Antichristen ausgegangen. Und darum hatte die Zeit damals bereits den Charakter der letzten Stunde. Aber es war noch nicht die letzte Stunde mit Artikel. Und wenn aber der Antichrist kommt, dann ist es wirklich die letzte Stunde und nicht einfach die letzten Tage, ja, sondern die letzte Stunde. Merkt man, das ist eine Zuspitzung. Wobei man sagen muss, Hora bedeutet im Griechischen eine Stunde im Sinn unserer bekannten Zeiteinheit, aber es bedeutet auch Periode. Epoche, ja. Aber dadurch, dass die Bibel eben oft verwendet den Ausdruck am Ende der Tage für die Endzeit oder in den letzten Tagen und dann die letzte Stunde, das ist eine Zuspitzung. Das heißt also, die Endzeit ist eine Epoche von heute, sagen wir, 140 Jahren. Aber gut, was ist das im Vergleich zu den vergangenen fast 2000 Jahren? Eben als das jüdische Volk zerstreut war seit dem Jahr 70 unter allen Völkern und wo sie dann endgültig den Staat verloren haben, 135 nach Christus. Und jetzt plötzlich eine neue Epoche. Das jüdische Volk kehrt zurück. Wir leben in den letzten Tagen und die Zuspitzung wird sein, die letzte Stunde. Und das ist die Stunde oder die Epoche, wenn der Antichrist kommt. Und damit wird also klar, wir können sagen, wir leben in der Endzeit heute. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen. Darin behandle ich also 180 Prophezeiungen über Endzeit in der Bibel, die sich ab 1882 bis heute erfüllt haben. Wörtlich erfüllt haben. Also wir können ganz klar beweisen, wir leben in der Endzeit. Aber ich muss sagen, wir sind noch nicht in der letzten Stunde. Denn der Antichrist ist noch nicht gekommen. Das ist quasi für die Endzeit der Endzeit. Es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge versteht. Dann kommen wir nämlich nachher viel einfacher und flüssiger voran. Aber noch etwas möchte ich betonen. In Kapitel 4, da sagt Johannes im Blick auf diese gnostischen Irrlehrer, die die Person des Herrn Jesus angriffen, 4 Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists. Also bei all diesen Irrlehren ist bereits der Geist des Antichristen spürbar, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er, das heißt eben dieser Geist des Antichristen, schon in der Welt. Und jetzt merken wir, hier wird gesagt, der Antichristen ist ein Ausdruck für Irrlehrer, beziehungsweise auch falsche Propheten. Also, der Begriff falscher Prophet im Zusammenhang mit dem Wort Antichrist ist jetzt ganz wichtig. Wir fassen also zusammen, was wir bis jetzt gesehen haben. Der Antichrist wird in der letzten Phase der Endzeit kommen, in der letzten Stunde. Und unter Antichrist wird im 1. Johannesbrief verstanden, ein Irrlehrer und falscher Prophet, der die Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus angreift. Und da ist besonders eben die Bedeutung im Vordergrund, der gegen den Christus, den Messias ist. Aber es bedeutet eben auch, der sich an die Stelle setzt. Und dazu Johannes 5, 43. Der Herr Jesus spricht dort zu Führern des jüdischen Volkes damals, die ihn ablehnten. Und dann sagt er in Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Er spricht von einem anderen, der kommen wird und der schließlich von Israel akzeptiert werden wird. Und damit meint er den Antichrist. Und hier lernen wir einen Grundsatz. Wer den wahren Christus, Jesus, ablehnt, verwirft, der wird automatisch offen für die Verführung. Und hier wird also Israel gewarnt. Die Ablehnung des wahren Messias führt dazu, dass sie den falschen Messias, den Antichristen, akzeptieren werden. Und das war in den letzten 2000 Jahren ja ständig das Problem. All diese Juden, und es gab sie durch alle Jahrhunderte hindurch bis heute, die geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist und dass er Jesaja 53 erfüllt hat, wo steht, dass der Messias für unsere Sünden sterben wird, um uns zu retten. Alle diese Juden waren imprägniert gegen die Gefahr, dass irgendeiner kam und sagte, ich bin der Messias. Und das geschah durch alle Jahrhunderte hindurch. Ich habe vor Jahren einmal einen solchen Bibelstudientag gemacht über das Thema der über 50 falschen Messias im Judentum. Man kann das nachhören auf Sermon, also sermon-online.de und eingeben, mein Namen 50 falsche Messias, da kommt das. Da habe ich also so einen Gang gemacht durch die vergangenen 2000 Jahren und die wichtigsten falschen Messias aufgezeigt. Und das begann gerade ein paar Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung des Herrn. Ja, da kam ein nach dem anderen. Und schließlich Bar Kochba, 132 nach Christus, Er hat gesagt, ich bin der Messias. Bar Kochba heißt Sohn des Sternes. Auf Aramäisch. Bar Kochba. Und dann hat er gesagt, ich bin quasi der aus 4. Mose 24, 17, wo steht der Messias, wenn er kommt, wird ein Stern aufgehen in Jakob. Und die Masse des jüdischen Volkes hat sich hinter ihm geschart. Und er sagt, wir werden jetzt gegen Rom vorgehen. Und jetzt werden wir das römische Joch abwerfen. Und das hat dazu geführt, dass Kaiser Hadrian so wütend wurde. Und er hat in diesem Krieg etwa 500.000 Juden umgebracht. Und eine weitere 500.000 etwa starb durch die Folgen des Krieges, Seuche und Hunger. Über 1 Million Tote. 135 war dann endgültig der Staat Israel am Ende. Aber warum? Weil man auf einen falschen Messias gehört hat. Aber die messiasgläubigen Juden, die wussten, Bar Kochba ist nicht der Messias. Der Messias ist schon gekommen. Die waren imprägniert. Und so ging das weiter durch die Jahrhunderte hindurch. Zum Beispiel einige Jahrhunderte später kam der Messias auf Kreta. Und er hat gesagt, ich werde euch ins verheißene Land zurückbringen. Und dafür müsst ihr aber vorher noch euer Geld bei mir abgeben, weil das braucht man ja nicht mehr, wenn man dann ins verheißene Land geht. Und er sagte, das Meer wird sich spalten. Und dann werden wir durch das Meer hindurchgehen ins verheißene Land. Und das war dann so, dass er da bei den Klippen des Meeres stand und er sagte, nachdem sie das Geld abgegeben haben, ihr müsst aber noch einen Glaubensakt tun. Ihr könnt nicht einfach so das Wunder erleben, man muss glauben. Ihr müsst da die Klippe runterspringen und dann wird sich das Meer teilen und dann können wir ins Land Israel gehen. Und die sind runtergesprungen und das war ganz schlimm, also gewisse Fischer konnten noch Leute vor dem Ertrinken retten und Moses, so hieß er, war nicht mehr da. Weg. Und so hat man das durch die Jahrhunderte ständig wieder erlebt, wieder ein falscher Messias, wieder ein falscher Messias. Und das bis in unsere Zeit ist das so gegangen. Also eine besondere Anfälligkeit, weil man denkt, ja, der Messias muss kommen, aber er ist noch nicht gekommen. Ja, aber wenn man weiß, Jesus Christus hat über 300 Prophezeiungen auf den Messias erfüllt, dann ist man imprägniert gegen diese Lüge von falschen Messiasen. Und wenn ich eben jetzt noch weiter ausführen würde, aber dann würde ich ja wieder ins alte Thema zurückgehen, das will ich jetzt nicht. Aber eben nur um zu sagen, das war fatal. Und nun sagt die Bibel, der schlimmste falsche Messias, der kommt noch. Der wird kommen in der letzten Stunde. Gehen wir weiter auf dem Skript. Daniel 11, 36 bis 39. Da wird der Antichrist beschrieben im Alten Testament. Wie gesagt, der Ausdruck Antichrist kommt nicht vor. Und der König wird nach seinem eigenen Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren. Mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit kleinen Odien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Und so weiter. Hier wird plötzlich gesprochen über der König. Man muss wissen, in Daniel 11, 1 bis 35 wird ganz viel gesprochen über den König des Nordens und den König des Südens. Und all diese Prophetie in den Versen 1 bis 35 ist schon längst erfüllt. Ich habe das mal ausgezählt. Das sind über 150 Einzelaussagen, die sich genau in der Geschichte nachweislich erfüllt haben. In meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel zeige ich all diese Prophezeiungen auf und gebe auch die wissenschaftliche Geschichtsliteratur an, wo man das alles überprüfen kann. Es ist eine Sensation. Alles hat sich erfüllt. Und jetzt wissen wir genau, was das bedeutet, der König des Nordens und der König des Südens. In der erfüllten Prophetie war der König des Südens immer das Land im Süden von Israel, Ägypten. Und der König des Nordens war immer das Land im Norden von Israel, und zwar Syrien. Allerdings muss ich sagen, Großsyrien. Das umfasst Syrien, Libanon, umfasste das dann auch Gebiete der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak. Das war der König des Nordens, dieses Gebiet. Und nun, das hat sich alles erfüllt. Aber in Vers 35 macht der Prophet einen Sprung bis in die Endzeit. Und zwar, dort beschreibt er noch die erfüllte Prophetie um den König des Nordens im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer. Dort heißt es, und von den Verständigen werden einige fallen, damit sie geläutert und gereinigt und weiß gemacht werden. Und jetzt kommt's. Bis zur Zeit des Endes. Denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Damit wird hier gesagt, die Erfüllung damals in der Zeit der Makkabäer, das ging ganz in die Details, was die Verse vorher noch beschreiben, das war noch nicht die Endzeit. Ja? Und wir haben gesehen, auch als dann Jesus Christus, sagen wir, 160 Jahre später kam, war auch noch nicht die Endzeit, nur das Ende der Tage des Alten Testaments. Aber hier wird gesagt, es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und dann wird plötzlich in Vers 36 eingeführt, und der König. Und alles, was wir hier lesen, ab Vers 36 bis zum Schluss, bis Vers 45, da ist kein Wort erfüllt. Das ist alles zukünftig. Aber jetzt haben wir gesehen, wir können beweisen, dass dieser König in der Endzeit lebt, denn in Vers 40 heißt es, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Jetzt ist klar, also dieser König da. Immer heißt es, der König des Südens, der König des Nordens. Und jetzt der König. Der König hier ist nicht Ägypten. Nicht der König des Südens, denn der König des Südens wird ja mit ihm zusammenstoßen. Aber vielleicht ist es der König des Nordens. Nein, es heißt nämlich nachher, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern. Also, Ägypten wird eine Konfrontation haben mit Israel. Unter der Herrschaft des Antichristen, der König in Israel sein wird. Und abgelenkt, wenn die israelische Armee abgelenkt wird durch die Konfrontation mit Ägypten, dann wird das die Chance sein für den König des Nordens, um von Norden her das ganze Land zu überfluten. Und ich habe gelesen, Vers 41, und er wird in das Land der Zierde, das ist das Land Israel, das schönste Land in den Augen Gottes. Und er wird in das Land der Zierde eindringen und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entkommen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Also Syrien mit all denen, die dazugehören, über diese Gebiete bis nach Pakistan, Iran, Irak, die werden hier eine Konfrontation haben mit Ägypten. Heute kann man sagen, das ist innerislamischer Streit. Und das ist eine Tatsache. Die islamische Welt, die streitet die ganze Zeit. Die sind immer am Streiten miteinander. Die gegen die, die gegen jene. Da ist keine Einheit da. Und so wird also der König des Nordens das Land Israel überrennen. Er wird Ägypten erobern. Ich lese gleich weiter. Vers 42. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyen und Äthiopien werden in seinem Gefolge sein. Libyen, das Nachbarland von Ägypten, wird verbündet sein mit dem König des Nordens. Und auch Äthiopien, da steht im Hebräischen Kusch. Kusch ist in erster Linie das Land südlich von Ägypten, Sudan. Und dann im weiteren Sinn Äthiopien. Und Sudan, Nordsudan, ist auch islamisch. Ja? Also ein innerislamischer Konflikt, die werden ihn unterstützen. Und dann Vers 44, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird seine Palastzelte aufschlagen zwischen dem Meer, also das ist das Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg. Also, Syrien wird das ganze Land Israel überrennen, Ägypten erobern und dann wird zurückkehren und eine Front aufstellen zwischen dem Mittelmeer und dem Tempelberg von Jerusalem. Also wir können Schlachtpläne zeichnen, heute schon. Genau wie der König des Nordens kommen wird, wir haben gelesen, auf dem Seeweg, übers Mittelmeer, dann über Israel und sogar über Nordjordanien, Ammon, wird er auch überrennen. Und dann nach Ägypten gehen, zurückkehren, die Front aufstellen zwischen, ja man kann sagen, zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Also wenn man vom Flughafen her auf der Autobahn Nummer 1 hinauffährt nach Jerusalem, ist man genau in diesem Gebiet drin, wo die Armee da sich aufstellen wird. Und dann heißt es, und er wird zu seinem Ende kommen. Und niemand wird ihm helfen. Aus anderen Bibelstellen erfahren wir, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Auf dem Ölberg, Zacharja 14. Und er wird diese Feinde von Norden besiegen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Exkurs gemacht, aber es wird wichtig sein. Es ging mir darum, nicht einfach zu behaupten, Daniel 11, 36 bis 39, das ist der Antichrist. Das kann ja jeder sagen. Aber man muss das ganz genau belegen. Man muss auch belegen, dass das noch nicht erfüllt ist, dass es sich auf die Endzeit bezieht. Ja? Und jetzt wird aber klar, dieser König in Israel, der sich über alles erheben wird, was Gott heißt, der wird ein Jude sein. Und zwar in Vers 37 übersetzt die Elbfelder richtig, und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Wer ist in der Bibel der Gott seiner Väter? Das ist immer der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es ist eine schwierige Frage, wer ist ein Jude? Ja, da wird ja viel diskutiert. Die einen sagen, ja, wenn er eine jüdische Mutter hat, dann ist er sicher Jude. Und wenn der Vater Jude ist, dann muss er aber Judentum praktizieren. Das ist schon mutwillige Definition. Aber so wird diskutiert, Wie viel Prozent jüdische Gene muss man haben, um als Jude anerkannt zu werden? Alles komplizierte Fragen. Aber ganz einfach ist es, wenn jemand von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, dann ist er ein Israelit. Und das wird so sein für diesen König. Auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird er nicht achten. Und dann heißt es, und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Wer ist denn die Sehnsucht der Frauen? Nun, da muss man jüdisch denken. Jede jüdische Frau hatte schon in alttestamentlichen Zeiten gewissermaßen den Wunsch, sie könnte vielleicht einmal die Mutter des Messias werden. Und so war der Messias insbesondere die Sehnsucht der Frauen. Denn er musste ja von einer Frau geboren werden. In Bethlehem, Micha 5. Und er wird auf die Sehnsucht der Frauen nicht achten. Das ist, Jesus Christus wird er völlig ignorieren. Eben gegen ihn sein. Er ist der Antichrist. Und sich selber setzt er an die Stelle. Denn er setzt sich über alles, was Gott heißt. Und hier heißt es, auf die Sehnsucht der Frauen wird er nicht achten, noch auf irgendeinen Gott. Und damit wird klar, also der Messias, geboren von einer Frau, muss Gott sein. Und dann heißt es aber, er wird sich über alles erheben. Und Vers 38 zeigt, es gibt eine Ausnahme. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Was ist denn das, der Gott der Festungen? Nun, wenn man die Geschichte kennt, und das ist hilfreich als Hintergrund für das Bibellesen, denn die Bibel ist ja ein Buch, das in die Geschichte hinein spricht, ja, in der Geschichte verwurzelt ist. Märchenbücher sind nicht in der Geschichte verwurzelt. Darum ist es unnötig, die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches zu kennen und von Karl dem Großen, wenn man das Märchen von Hänsel und Gretel liest. Ja, die gehen in den Wald, aber man weiß nicht mal, welcher Wald, ob das der Schwarzwald war. Und wann das war, wird auch nicht gesagt. Ist ja alles nicht wichtig. Raum und Zeit ist gar nicht wichtig in den Märchen, weil es ja nicht wahr ist. Aber in der Bibel, da wird ständig gesagt, an diesem Ort, an jenem Ort, an jenem Ort. Zu dieser Zeit, die Jahreszahlen werden ganz genau angegeben. Warum? Weil alles eben in der Realität verwurzelt ist. Und nun, aus der Geschichte kennt man Jupiter, der höchste Gott der Römer und auch der Griechen unter dem Namen Zeus, hatte ab etwa 509 vor Christus einen riesigen Tempel in Rom auf dem Kapitolhügel. Und darum nannte man Jupiter Capitolinus. Der Kapitolhügel war eine natürliche Festung in Rom. Und so war Jupiter, dieser Vatergott der Römer, der Gott der Festungen. Und eben das. Die Kapitolsfestung gab es schon zur Zeit von Daniel. Und jetzt sagt er, den Gott der Festungen wird er ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben. Abraham wusste nichts von einem Jupiter Capitolinus. Und Abraham und Isaak. Das heißt, er wird also Jupiter verehren. Jetzt greife ich ein bisschen vor. Wir werden dann in der Offenbarung noch lesen heute. Und da werden wir sehen, dass der Antichrist ein Götzenbild herstellen wird, das sprechen kann. Und dieses Götzenbild wird den kommenden Diktator des Westens darstellen. Und mit anderen Worten, das ist einfach Behauptung, das sehen wir noch im Detail, dieser kommende Diktator von Europa und von dem Westen, der wird sich ausgeben als Jupiter Capitolinus, als Vatergottheit. Ja? Und der Antichrist wird sich ausgeben als Messias, als Gott der Sohn. Merken wir da diese teuflische Imitation. Also, aber das mal vorweg. Der Gott der Festungen, das ist die Ausnahme. Und in der Offenbarung werden wir lesen, Kapitel 13, dass der Antichrist die Menschen dazu bringt, eben diesen kommenden Diktator anzubeten.
Sie hörten soeben von Roger Liebi den ersten Teil des Themas, der Antichrist kommt.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Liebi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Liebi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerliebi.ch. Ich buchstabiere rogerliebi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.